Ja, herzlich willkommen zu der Bibelstunde. Ich darf euch begrüßen und ich darf euch erinnern an das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, dass es einen unendlich großen Auftrag gibt, nämlich die ganze Welt, alle Völker, alle Sprachen, alle sollen von Jesus hören. Und das Schöne ist aber, dass Gott diesen unendlich großen Auftrag mit ganz kleinen Menschen macht. Ganz kleine Leute, so wie Paulus der Kleine. Und so wie wir, die wir auch alle, soweit ich weiß, nicht großartig was Besonderes sind. Also es tut mir leid, wenn ich jemandem von euch damit Unrecht tue, aber die meisten von uns sind gar nicht so besonders, wie wir vielleicht manchmal das gerne hätten. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir kleinen Leute, du und ich, wir sind für diesen Auftrag berufen, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist dieser Auftrag? Was ist die Mission? Wie sieht es jetzt aus? Was sollen wir jetzt tun? Wie macht man Mission richtig? Also wenn du und ich, wenn wir jetzt motiviert sind und sagen, ja, okay, Gott, tatsächlich sogar mich willst du gebrauchen. Wie sieht es jetzt aus, was wir tun? Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass es ganz anders ist, als wir das uns idealerweise oft ausmalen. Wir stellen uns Mission, Evangelisation immer auf eine bestimmte Art und Weise vor. Und wir wollen heute in der Apostelgeschichte das einfach mal verfolgen, wie das bei Paulus gelaufen ist und einfach so ein paar Lektionen aus seinem Leben lernen und vielleicht was für uns daraus lernen. Aber bevor wir das machen, als erstes Mal, hier ist ein Bild aus der Biografie von Elizabeth Elliot. Sie wurde berühmt. Sie und ihr Mann waren Missionare zu den Waurani. Also, früher nannte man sie Aukas, heute nennt man sie Waurani. Und ihr Mann Jim Elliot wurde bei dem Erstkontakt, also als man das erste Mal tatsächlich diesen Menschen begegnet ist, wurde er von den Eingeborenen ermordet. Und 1953, als dieses Foto entstanden ist, da waren die beiden noch nicht verheiratet. Elizabeth Elliot hieß noch Betty Howard und war aber schon Missionarin. Und zwar war das in Ecuador, 3 Stunden weg von Quito, von der Hauptstadt dort. Und Betty Howard war studierte Linguistin. Linguisten sind Leute, die sich mit der Sprache, mit der Wissenschaft der Sprache beschäftigen. Was ist das Wichtigste, was Menschen brauchen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen wollen? Wir müssen ihre Sprache verstehen. Und das Wichtigste, was wir diesen Menschen geben können, ist, dass wir ihnen Gottes Wort in ihrer Sprache geben. Und was auch wichtig ist, ist, wenn wir Missionare schicken wollen zu so Leuten wie diesem Herrn da, die nannte man die Colorados, wenn man Leute zu ihnen schicken will, dann müssen die erstmal die Sprache können. Die müssen mit diesen Menschen reden können, weil das, was wir ihnen zu geben haben, ist nicht irgendein Zauber oder eine Tablette oder sowas, sondern wir müssen ihnen etwas erklären. Und sie müssen verstehen, dass sie Jesus brauchen, um gerettet zu werden. Und Betty als Linguistin war eine, die so an vorderster Front stand. Sie war die, die als erstes zu irgendwelchen indigenen Völkern ging. Und sie hat versucht, irgendwie aus diesen Menschen die Sprache rauszuholen und diese Sprache dann in irgendeiner Form zu sammeln, eine Grammatik zu schreiben von einer Sprache, die diese Menschen einfach reden, die können ja selber auch gar nicht schreiben. Und dann für diese Sprache, die sie da rausgekitzelt hat aus diesen Leuten, irgendwie ein Alphabet, für diese Sprache ein Alphabet zu kreieren und dann auf dieser Grundlage dann eine eigene Bibel für diese Leute zu machen. Und die Colorado-Leute, die haben eine Sprache gesprochen, die hieß Tzatziki. Und das war die Aufgabe von Betty. Fast ein Jahr lang hat sie sich damit beschäftigt, unter anderem von diesem Herrn hier, irgendwie mit Händen und Füßen. Wir müssen uns vorstellen, wenn du eine Sprache nicht sprechen kannst, wie lernst du sie dann? Du musst irgendwie Sachen hochhalten und dann sagst du, wie die heißen, die Sachen. Und dann sagen die, wie die heißen, die Sachen. Und dann versuchst du da irgendwas zu machen. Und sie hatte mehrere Informanten, so nannte man das oder so nannte sie das, die einigermaßen Spanisch konnten und von denen sie das dann lernen konnte, von denen sie dann die Sprache Tzatziki lernen konnte und das dann aufschreiben konnte. Und mit Hilfe von diesem so hieß der Samuel oder Samuel, hat sie dann die Grundlagen aufgearbeitet, ein Alphabet entwickelt, eine Grammatik aufgeschrieben, grundlegende Wörter aufgeschrieben. Und mit diesem ganzen Satz konnte man jetzt einen Missionar ausstatten und der Missionar konnte jetzt die Sprache lernen und dann zu diesem Volk gehen und direkt mit den Menschen sprechen, ohne irgendeinen Übersetzer. Betty selber musste dann wegziehen. Sie und Jim wollten endlich heiraten und gemeinsam als Missionare dienen. Und so hat sie alle ihre Sachen gepackt, die Unterlagen. Fast ein Jahr lang hat es gebraucht, die fertigzustellen, alle in einen Koffer gepackt. Und dann ist sie losgezogen. Und das Schlimme war, dieser Koffer war der Schlüssel zum Heil für diese Colorados. Die Tür für die Colorados war mit diesem Koffer, mit dem Inhalt weit aufgetan. Aber der Koffer wurde gestohlen und ist nie wieder aufgetaucht. War einfach weg. Ein Jahr lang Arbeit, ein Jahr lang Evangelisationsgrundlagenarbeit, alles weg. Der Schlüssel zum Heil von einem ganzen Volk einfach so gestohlen. Und für Betty war das ganz schwer. Und sie, in der Biografie wird es dann so aufgeschrieben, dann auch aus ihrer Sicht, nein, das durfte nicht sein. Was tat Gott da? Es ergab keinen Sinn. Wollte er nicht, dass die Colorados die Bibel in ihrer eigenen Sprache bekamen? Wie konnte er nur so beiläufig zulassen, dass 9 Monate mühevoller Arbeit für sein Reich verloren gingen? Die Frage nach dem Warum blieb nicht nur in praktischer Hinsicht unbeantwortet. Sie ließ sich auch nicht dadurch klären, dass man die Tatsachen geschickt so anordnet, dass die richtige geistliche Antwort herauskam. Die geistliche, wir versuchen immer den Dingen so eine Erklärung zu geben. Wenn etwas Schlimmes passiert den Menschen, dann sagen wir, ja, das ist ganz schlimm für dich, aber weißt du, Gott wird es für was ganz Tolles, Großes gebrauchen. Und wisst ihr, das ist eine falsche und keine gute Hilfe für die Menschen. Weil den Menschen geht es ja jetzt schlecht. Dann brauchen wir nicht mit solchen platten geistlichen Antworten kommen. Und hier ist es auch so, dieser Verlust widersetzte sich der üblichen religiösen Formel. Diese schlimme Sache ist passiert, damit Gott X, Y, Z machen kann und alles übertreffen kann, was wir uns hätten wünschen oder vorstellen können. Wisst ihr, die Leute, es war einfach weg und es ist nie wiedergekommen. Und man musste alles von vorne. Und die ganze Arbeit, die sie geleistet hat, sie war einfach futsch. Meine Lieben, wenn wir mit Gott leben, dann versuchen wir einen Sinn in unserem Leben zu erkennen. Wir suchen eine Aufgabe, einen Bereich, in dem wir für Gott wirken können, wo wir was für Gott bewirken können. Und manchmal fällt es uns schwer, den Sinn hinter den Wegen zu sehen, die Gott mit uns geht. Und ich glaube, manchmal kollidiert unser Bild davon, was es für uns heißt, Gott zu dienen, also ein Missionar zu sein, was wir uns drunter vorstellen, und das passt nicht zu dem, was Jesus sich drunter vorstellt unter unserer Aufgabe und was Jesus als unseren Weg sieht und wie der Dienst eines Missionars aussehen soll. Bei Betty Howard war das auf jeden Fall so. Sie hat sich vorgestellt, ein Missionar zu sein und meinen Missionsdienst zu tun, sieht so aus. Ich spreche mit den Leuten. Ich versuche, ihre Sprache zu verstehen, diese Sprache zu ordnen. Ich schreibe das auf und ich mache das. Dafür bin ich ausgebildet. Das kann nicht jeder. Ich könnte das nicht und ihr auch wahrscheinlich nicht. Aber sie war ausgebildet. Sie hat lange studiert, damit sie genau das machen kann. Und sie hat es gemacht. Sie hat gesagt, das ist mein Dienst als Missionar für Gott. Das ist mein Dienst für Jesus. Und wenn ich das dann habe, dann können andere Missionare die Sprache ganz leicht lernen und den Menschen helfen und den Menschen von Jesus erzählen. Das wäre ihre Sicht, das war ihre Sicht auf ihre Aufgabe. Und ich glaube, das wäre auch meine Sicht. Und ich vermute, das wäre auch die Sicht von euch, oder? Das ist doch ein guter Dienst für Jesus. Aber scheinbar, was war Jesus sein Plan? Und ich hoffe, dass wir uns einig sind, dass diese Sachen nicht aus Jesus seiner Hand gerutscht sind. Also es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, oh nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst und schon ist der Koffer geklaut worden. Das ist nicht, was Jesus sagt. Das, was da passiert ist, das war unter Jesus seiner Kontrolle. Das war nie aus seinen Händen geglitten. Ganz offensichtlich war das Jesus sein Weg. Und der passt nicht zu dem, wie Betty Howard ihren Dienst sieht. Und Betty sagt, aber warum, Herr? Ich habe doch, also das war doch eine gute Sache. Du kannst doch nichts dagegen haben, dass man diesen Menschen von Jesus erzählt, von dir erzählt. Warum? Und diese Frage beantwortet Jesus nicht. Jesus beantwortet auch bei uns im Leben diese Frage nicht. Und ich finde es wichtig, dass wir uns hüten davor, auf diese Fragen Antworten zu geben. Dass wir den Leuten nicht erklären, warum es in ihrem Leben gerade so läuft oder so, weil wir die Antwort nicht wissen. Jesus hat sie uns nicht gesagt. Also sollten wir sie uns lieber sparen. Natürlich können wir eins wissen, Jesus führt alles zu einem guten Ziel und er meint es gut mit uns. Und das dürfen wir glauben und daran dürfen wir uns festhalten. Das ist unsere Hoffnung. Aber warum im Einzelnen bestimmte Dinge passieren, darauf gibt uns Jesus die Antwort nicht. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir das wissen, bevor wir so kurzfristige, fromme, kurzsichtige Antworten suchen. Es war damit und damit und damit. Und damit verschleiern wir eine Sache, nämlich Gott sagt, meine Wege sind höher als eure Wege. Und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Das bedeutet, wir können nicht verstehen, wie Jesus führt. Wir können nur glauben und vertrauen, dass er gut führt. Wir können uns an ihm halten. Aber er sieht das Ende. Er sieht die Ewigkeit und er führt uns einen guten Weg. Das glauben wir und er führt uns sicher in die Herrlichkeit. Aber trotzdem ist es dann schwer. Was bedeutet es dann zum Beispiel für Betty Howard, Missionar zu sein? Und alle ihre Arbeit ist sinnlos und nutzlos. Was bedeutet es dann für uns? Wir wollen auch, wir sind kleine Leute in einem großen Auftrag. Was bedeutet das für uns? Wie sieht unser Dienst aus? Und wir wollen uns das heute in der Stelle nochmal anschauen, wie das bei Paulus damals war. Ich glaube, Paulus hat sich seinen Dienst damals auch ein bisschen anders vorgestellt. Und das werden wir auch heute lesen. Und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 16, ab Vers 16, erstmal hier bis Vers 19. Apostelgeschichte 16, ab Vers 16 bis 19. Ihr könnt gerne mitlesen, hier vorne oder bei euch in der Bibel. Wir erinnern uns, Paulus und sein Missionsteam, die sind in Philippi. Als wir einmal auf dem Weg zur Gebetsstätte waren, da begegnete uns eine Dienerin. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen. Sie brachte ihren Herrn viel Geld mit Wahrsagen ein. Die junge Frau lief dem Paulus hinterher und schrie, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertrug. Er drehte sich um und er sagte zu dem Geist, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ er sie. Als die Herren aber begriffen, dass die Hoffnung auf Gewinn für sie verschwunden war, da packten sie Paulus und Silas und sie schleppten sie auf dem Marktplatz zu den Behörden. So, in diesem Kapitel 16 geht es darum, wie der Dienst in Philippi losgeht. Und wir haben gesehen, dass es nicht so glamourös losgeht, nicht so herrlich. Also es ist nicht so, dass die eine Mission, so eine Evangelisation machen und dann sind da tausende Menschen und alle wollen zuhören jetzt von dieser Botschaft und so, die Stadien sind voll, sondern eigentlich ist es eine kleine Gebetsgruppe. Da sind ein paar Frauen und die treffen sich draußen vor der Stadt irgendwo am Fluss und die beten gemeinsam. Vielleicht ein kleiner, wie so eine Art kleiner Mini-Hauskreis von Menschen, die im jüdischen Glaubens waren. Und von diesen Frauen, das sind die einzigen, die zuhören. Das sind die einzigen, die sich für diese Botschaft interessieren. Und von diesen Frauen eine, Lydia, die Purpurhändlerin, die bekehrt sich und ihr Haus wird dann so ein bisschen das Zentrum von der Evangelisation, von der Missionsarbeit. Aber, wenn wir hier oben lesen, als wir wieder einmal auf dem Weg zur Gebetsstätte waren, da begegnete uns eine Dienerin. Also, offenbar war das, die Gruppe war so klein, dass man sich immer noch draußen vor der Stadt am Fluss getroffen hat. Die sind immer noch draußen am Sabbat dahin gegangen und dort haben sie sich getroffen und jetzt sah das wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Jetzt war ja das Missionsteam da, Paulus hat wahrscheinlich gepredigt und Silas, die haben dann den Menschen das erklärt von Jesus. Und ich sag den Menschen, wir wissen nicht, wie viele das waren. Es waren wahrscheinlich nicht viele, sonst hätten sie sich ja zum Beispiel schon in der Stadt vielleicht etwas Größeres nehmen können, wo mehr Leute vielleicht sich treffen können. Aber sie waren immer noch so klein und unbedeutend, dass sie sich draußen vor der Stadt treffen mussten. Kein tolles Gemeindehaus, keine stadtweite Veranstaltungen, dafür reichen die Menschen nicht aus. Und wisst ihr, eine Sache noch vielleicht ganz nebenbei, nicht mal spektakuläre so Heilungsgottesdienste oder so. Dass man gesagt hat, liebe Leute, kommt alle, Paulus ist da, der ist ein Apostel und der kann alle heilen und so. Das machen wir heute, machen manche Menschen heute so. Aber das haben die damals nicht gemacht. Sie haben sich einfach getroffen, eine kleine Gruppe von Menschen, immer an diesem gleichen Platz vom Fluss. Aber trotzdem ist es ein Anfang. Jetzt ist schon mal mehr passiert als sozusagen die ganze Reise bis dahin. Die Frauen der Gebetsgruppe kommen, die Familien vielleicht ein paar Freunde. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die Missionsarbeit in Malchow. Also wir haben ja heute wieder eine Nachricht bekommen und sie erzählen davon, wie einzelne Leute kommen und sich dafür interessieren und sagen, eigentlich wollen sie mit Jesus nichts zu tun haben, aber Fragen haben sie trotzdem. Und so ähnlich lief es damals ab. Das war genau das Gleiche. Das war nicht so, dass es damals bei Paulus so richtig riesig war alles. Das war genauso klein und genauso einfach. Man erlebt vielleicht sogar schon eine Taufe, die Gemeinde trifft sich, die Türen gehen auf in der Stadt und es herrscht so eine freudevolle Erwartung. Und man hofft, Gott, wirst du Großes tun? Dürfen wir vielleicht in der Stadt taufen? Man betet dafür, dass Gott die Türen öffnet, vielleicht für einen Raum mitten in der Stadt, wo man sich treffen kann und wo die Menschen einen dann sehen können und vielleicht auch einfach hin können. Was wird Jesus tun? Welche Türen wird Jesus jetzt aufmachen? Aber wie die Dinge sich entwickeln, ist es anders als gedacht. Also ich würde hoffen, und wenn wir einen Missionsbrief von denen bekommen würden, würde da drin stehen, Paulus und Silas schreiben an ihre liebe aussendende Gemeinde, hier bei uns in Philippi gehen langsam die Türen auf. Eine Frau und ihre ganze Familie haben sich schon bekehrt, die haben sich taufen lassen. Ein paar andere kommen auch immer zu unseren Treffen am Fluss. Manche interessieren sich schon dafür. Betet dafür, dass noch mehr Leute zum Glauben kommen. Betet dafür, dass wir Möglichkeiten haben. Wir haben schon angefragt, ob wir wohl lehren dürfen und noch geht's nicht. Aber vielleicht wird es was. Aber was hier passiert, ist etwas anderes. Und zwar eine junge Frau, die den Leuten, den Missionaren nachläuft, Paulus hinterherläuft und aus vollem Hals schreit. Eine junge Frau, die besessen ist, so sagt uns das hier Lukas, von einem Dämon, der vorgibt, die Zukunft zu verkünden. Also diese junge Frau ist eine arme, geplagte Seele. Und wie es so oft in dieser Welt läuft, also mächtige Geschäftsleute, die missbrauchen dann diese arme, geplagte Frau für ihre Geschäfte. Vielleicht so ein bisschen wie so heutzutage sind es Zuhälter zum Beispiel. So ähnlich wird es mit diesen Männern gewesen sein. Die waren bereit dafür, dass sie Gewinn machen haben, waren sie bereit, ja, diese Frau ja zu missbrauchen, Menschen zu ihrem Reichtum zu missbrauchen. Wir werden heute nicht auf dieses Thema mit den Dämonen eingehen, weil ich glaube, dass diese Stelle nicht unbedingt das als wichtiges Thema hat, sondern das ist der Aufhänger. Das ist das, was passiert, hängt mit diesem zusammen. Aber es geht hier nicht so wirklich so großartig um diese Dämonen. Es geht einfach nur darum, dass diese arme Frau, dass diese besessene Frau dem Missionsteam hinterher rennt und sie wie eine Wahnsinnige brüllt die ganze Zeit. Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Vielleicht einfach nur so, das muss nicht unbedingt ein Dämon gewesen sein, der aus ihr diese Sachen herausgeschrien hat. Das kann sie auch selber gewesen sein, dass sie das hier gerufen hat. Wer wie diese Frau in so einer schrecklichen Finsternis lebt mit Dämonen, der erkennt das Licht von Weitem. Der sieht, wenn jemand anders ist. Und diese Frau hat gesehen, diese Männer, die sind ganz anders als alles, was ich in meinem Leben habe, als diese ganze Dunkelheit. Und diese Frau sieht, dass da jemand gekommen ist, der ganz anders ist. Und das schreit sie in ihrer Geplagtheit und in ihrer Besessenheit, brüllt sie diese Erkenntnis durch die ganze Stadt. Und wisst ihr, das ist zwar die Wahrheit, was sie da schreit, also was sie dort brüllt, ist natürlich die Wahrheit. Und Paulus, jetzt könnte man sagen, ja, Paulus könnte das nutzen, aber wisst ihr, Paulus ist nicht wie die Männer, die die Frau missbrauchen. Diese Frau ist geplagt. Die muss man nicht gebrauchen, dass sie da solche Sachen erzählt, sondern ihr muss man helfen. Und Paulus will ihr helfen. Und er will ihre Dunkelheit, ihre Besessenheit und ihren Wahn nicht missbrauchen für die Mission. Diese Frau braucht Ruhe und keine Bühne. Und so sorgt er dafür, dass diese Frau Ruhe bekommt. Der treibt den Dämon aus. Und eigentlich sollte man meinen, dass die Situation dann abgeschlossen ist. Aber die Männer, die diese Frau missbraucht haben, die sehen sich jetzt um ihren Gewinn betrogen. Also sie haben diese Frau sozusagen verkauft, haben gesagt, wenn ihr die Zukunft wissen wollt, hier, wir haben jemanden, der kann sowas. Und jetzt wollen sie Paulus ausschalten. Und sie nutzen ihre Macht aus. Das sind keine freundlichen Menschen. Sie wollen Paulus jetzt loswerden, Paulus und Silas. Und sie schleppen sie dann vor ein Gericht, um sie zu vernichten. Und dann lesen wir das weiter ab Vers 20. Vor den beiden Stadtregenten beschuldigten sie die Apostel. Diese Juden hier, die bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen. Und als dann auch noch die Volksmenge ihre Bestrafung verlangte, da ließen die Stadtregenten ihnen die Kleidung vom Leib reißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Und nachdem sie schwer misshandelt worden waren, da ließen sie die beiden ins Gefängnis schaffen. Und dem Gefängniswärter befahlen sie, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er die beiden in die innerste Zelle und er schloss ihre Füße in den Block. Das ist die Missionsarbeit sozusagen. Wisst ihr, der Dienst, wir haben das vorhin gesagt, der war nicht groß und herrlich, diese Missionsarbeit. Das war keine Evangelisation mit 1000 Bekehrungen. Wahrscheinlich nicht mal 100. Das war eine Handvoll Leute. Und jetzt kommt das hier, das Ende des Dienstes oder der Tod für den Dienst sozusagen. Die Feinde sind so mächtig und diese manipulierte Gerichtsverhandlung, die geht so schnell. Und die beiden werden direkt verurteilt und sie werden, hier steht auf das Schwerste, sie werden schwer misshandelt. Sie werden mit Stöcken geschlagen und dann in ein Loch zum Verrotten gelegt. Und jetzt könnte man sagen, nein, das darf nicht sein. Was tut Gott da? Es ergibt keinen Sinn. Will er nicht, dass die Philipper das Licht Christi sehen? Wie konnte Jesus nur zulassen, dass diese ganze mühevolle Reise, 1600 Kilometer zu Fuß, monatelange Reise, mühsame Arbeit in Philippi, dass das einfach verloren geht? Jetzt, wo das Missionsteam so kurz davor steht, wo die Ersten sich schon bekehren, wo Leute dazukommen, sich dafür interessieren und jetzt soll einfach alles so, der Dienst soll einfach ausgeschaltet werden? Wir müssen uns vorstellen, was da passiert ist. Wisst ihr, Paulus und Silas, die waren auf dem Marktplatz und sie werden öffentlich ausgezogen und dann werden sie gebunden an so Pfähle und dann wird ihr Rücken mit Stöcken, also nicht so wie Kinder sich gegenseitig schlagen mit so kleinen Stöcken oder so, sondern wirklich, das waren erwachsene Männer, die das gemacht haben und die mit den Stöcken dann den Rücken ganz, ganz systematisch bearbeitet haben, bis an diesem Rücken nichts Heiles mehr war. Am Ende so einer römischen Strafe hatte der Bestrafte ganz tiefe Platzwunden und Muskelzerreißungen sogar. Man kann sich vorstellen, dass so eine Behandlung sogar zum Tod führen kann. Und dann packt man diese blutig geschlagenen Gefangenen und dann schmeißt man sie ins tiefste Verlies, das man finden kann. Hier, da steht, in den innersten Block, das letzte Loch, das er gefunden hat. Da schmeißt er sie rein und dann schließt er die Füße in ihren Block und dann liegen sie dort zum Verrotten abgelegt und können sich nicht mal bewegen. Die Strafe allein war nicht das Problem, sondern die soziale Demütigung. Das war schlimm für die Gemeinde, weil diese Stockschläge, das war eine Strafe, die war nur so für Sklaven und Fremde und so, vielleicht noch für Freigelassene, für ganz arme Leute gedacht. Wenn man ein Bürger Roms war, dann durfte so etwas nicht gemacht werden. Niemals. Niemals durfte einem Bürger Roms sowas passieren, weil das war unehrenhaft, das war eine Schande, das war schrecklich, ekelhaft. Und deswegen durfte man so etwas einem Bürger Roms nie antun. Und die Gemeinde, die steht jetzt vor diesem, das ist die Gemeinde, so sieht ihre Zukunft aus. Was sollen jetzt die jungen Bekehrten denken? Die haben sich gerade bekehrt und dann sehen die, okay, das macht man also mit Christen. Oder so passt Jesus auf seine Leute auf, oder? Jetzt, wo man diese jungen Bekehrten, wo man sie aufbauen muss und wo man sie stabil machen muss, jetzt, wo die Gemeinde wie so ein kleines Pflänzchen aus dem Boden schießt, da passiert sowas. Und wisst ihr, wir lesen da ganz schnell drüber, weil wir kennen ja die Geschichte und wir sagen, ja, das ist nicht schlimm, weil das wird ja alles gut und so. Aber das ist ein bisschen töricht, weil, wisst ihr, Paulus und Silas, ich weiß nicht, ob die mit so einer Lockerheit an die Geschichte rangehen könnten wie wir. Weil sie wissen das alles nicht, wie es ausgehen wird. Ich habe es mir dann so vorgestellt, wie würde das aussehen, wenn in Malchow das passieren würde? Wie würden dann die Nachrichten aussehen, die zu uns kommen? Was würden wir dann reden über das? Was würde das? Stellen wir uns mal vor, was das bedeutet von dem Leitungsteam, von der Gemeindegründung. Da wird einer ganz schwer krank, todkrank, dass er nicht mehr mitmachen kann. Und die anderen, die schleppt man vor Gericht und denkt sich irgendwas Gemeines aus und dann kommen sie in Untersuchungshaft. Und dann sind die alle weg. Dann würden wir doch mit Recht sagen, Jesus, wieso? Das ist doch ein Dienst für dich. Warum machst du das? Können wir das muss doch weitergehen. Da sind diese Menschen, die kommen und die Fragen haben, die werden nicht mehr kommen und Fragen haben. Die werden sich hüten, die werden fernbleiben. Jesus, wieso? Jetzt scheint es gerade loszugehen. Zwei Taufen, junge Gläubige. Warum zerstörst du den Dienst? Willst du nicht, dass dein Licht hier scheint? Und das ist es, was die Christen in Philippi und was Paulus und Silas damals gefühlt haben mussten. Für sie ist ihr Dienst gestorben. Sie haben sich das so vorgestellt. Wir gehen nach Philippi und wir reden mit den Menschen. Und wir erklären ihnen das mit Jesus und manche werden glauben, vielleicht nicht viele, aber paar wenigstens. Und so haben sie sich ihren Dienst vorgestellt. Und was ist aber der Dienst, den sie bekommen? Was ist der Dienst, wie Jesus ihn sich vorgestellt hat? Die werden ausgepeitscht und in ein Loch geworfen, entsorgt. Ist ihr Dienst tot? Und ich würde sagen, aus menschlicher Sicht schon. Auf jeden Fall, ihr Dienst ist tot. Alle Hoffnungen auf eine kleine Gemeinde sind ganz brutal und blutig kaputtgeschlagen worden. Und der Gefängniswärter, der steht hier vor der Tür, der ist ausdrücklich hier, der bewahrt sie sicher auf. Der sorgt dafür, dass es keinen Dienst mehr gibt. Der blutige Feind steht zwischen ihnen und der kleinen Missionsarbeit. Und dann denke ich mir, dann denkt man doch, wäre doch dieser Feind nicht da, oder? Wäre das doch nicht passiert, dann könnte die Gemeinde aufblühen. Der Kerkerwächter, der die Türen des Dienstes verschlossen hält, der Kerkerwächter, der in gewisser Weise den Dienst der Missionare beerdigt hat. Und wisst ihr, das kommt oft vor, dass man so redet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber man hört zum Beispiel von jungen Männern, die machen einen starken Dienst für Jesus. Und dann kommt irgendeine schwere Krankheit in ihr Leben und dann können sie das nicht mehr machen. Und dann sagt man, guck mal, die Krankheit, die behindert seinen Dienst. Oder dass eine junge Frau, die würde sich gerne Jesus hingeben, die würde gerne der Gemeinde dienen und mitarbeiten und so. Aber weil sie ist verheiratet, ihr Mann ist ungläubig und unverständig und er behindert diesen Dienst und sie ist nicht in der Lage, diesen Dienst zu tun. Er behindert ihren Dienst, würden wir sagen. Oder dass eine junge Gemeinde, und die baut sich gerade auf und dann kommen Unruhestifter und sie behindern diese junge Gemeinde und sie behindern diesen jungen Dienst. Ich kannte mal einen jungen Mann und das war auch so, der war in einer kleinen Gemeinde und der hat so vielversprechend gestartet. Das war eine richtig, richtig gute Sache, wie er gemacht hat. Er hat so gut gepredigt und so gut gelehrt, mit Vollmacht gepredigt. Und der war eine Gebetserhörung für diese kleine Gemeinde. Und dann an einem Tag, irgendwann kam die Diagnose, seine Frau hat eine schwere Krankheit bekommen. Und sie ist stark pflegebedürftig geworden. Und dieser junge Mann, der musste jetzt sein ganzes Leben und alles, alle Zeit, alles, was er konnte, musste er jetzt in die Pflege investieren. Und all das, was so schön angefangen hat, so vielversprechend angefangen hat in der Gemeinde, dieser Dienst, dieser große Dienst, der vor ihm stand, den musste er beerdigen. Der Dienst war tot. Und dann könnte man denken, behindert die Krankheit seiner Frau seinen Dienst? Gibt es bei dir was, was deinen Dienst behindert? Umstände, wo du sagst, das macht mir meinen Dienst für Jesus unmöglich. Ich kann Jesus nicht dienen, das behindert meinen Dienst. Vielleicht deine Vergangenheit. Es ist keine Seltenheit. Also wie oft würden wir uns gerne für Jesus einsetzen, aber es gibt Umstände, die es uns irgendwie schwer machen. Es können auch ganz verschiedene Sachen sein. Es können Streitigkeiten in der Gemeinde sein, Eifersüchteleien und so politische Spielchen. Sowas gibt es in den Gemeinden und das behindert dann unseren Dienst, oder? Man kann dann nicht wirklich dienen, weil man immer die Energie aufwenden muss, um all diese Dinge erstmal wieder zu klären und das alles. Oder Krankheiten oder pflegebedürftige Angehörige oder finanzielle Not oder ein Beruf, den man hat, den man halt haben muss. Vieles kann unserem Dienst für Christus im Weg stehen, oder? Schaut mal, ich habe euch jetzt ganz, ganz viele Sachen gesagt und ich glaube, wir verstehen, wieso man so denken kann, dass uns was im Weg steht. Aber ist es wirklich so? Können uns Dinge unserem Dienst für Christus im Weg stehen von außen? Ich glaube, das ist eine missverständliche Ausdrucksweise. Wir verstehen Dinge falsch, wenn wir sagen, jemand oder etwas steht unserem Dienst für Jesus im Weg. Das ist nicht richtig, das so zu sagen. Wir müssen vielleicht besser sagen, jemand steht unserer Vorstellung von unserem Dienst für Christus im Weg. Wir haben uns vorgestellt, wie der Dienst aussieht. Wir haben uns vorgestellt, das muss unsere Aufgabe sein. Aber das schaffen wir nicht zu tun. Aber wisst ihr, das ist ja nur unsere Vorstellung von unserem Dienst. Das ist so ein bisschen das, was Betty Howard, was ich euch am Anfang erzählt habe, sie hat sich vorgestellt, ihr Dienst ist es, das jetzt aufzuschreiben, diese Grundlage zu legen in der Tzatziki-Sprache und das dann den Missionaren zur Verfügung zu stellen. Die hat gedacht, das ist ihr Dienst. Und am Ende kam raus, es war ihre Vorstellung von ihrem Dienst, aber nicht Jesus seine Vorstellung von ihrem Dienst. Und ihrer Vorstellung von Dienst kann man im Weg stehen. Aber die Frage ist, kann man Jesus seiner Vorstellung im Weg stehen? Gibt es etwas, was Jesus seinem Plan im Weg steht? Und wir glauben, Jesus seine Pläne werden niemals gestoppt oder können nicht aufgehalten werden. Das Einzige, was gestoppt werden kann, sind unsere Pläne, unsere Wege und unsere Vorstellungen. Und Paulus und Silas, die verstehen das offensichtlich. Ihr Dienst, wie sie sich den vorgestellt haben, den können sie nicht mehr machen. Die Gemeinde in Philippi ist für sie unerreichbar. Die sitzen im Kerker. Ihr Dienst wurde mit der Peitsche zum Schweigen gebracht und hinter den Kerkertüren unter den wachsamen Augen des Kerkermeisters entsorgt. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Der Dienst kann sterben. Unser Dienst, wie wir uns vorstellen, der kann sterben. Aber unser Leben für Christus, das kann nicht sterben. Das kann man nicht ausschalten oder entsorgen, egal wie tief das Loch ist, egal wie schlimm die Umstände sind und egal wie schlimm die Menschen auch dagegen wüten. Das Leben Jesu wird sich in seinen Kindern immer Bahn brechen. Und das ist das, was wir hier bei Paulus und Silas sehen. Ihr Dienst ist tot, aber sie sind noch völlig lebendig und sie wirken noch genauso für Jesus. Halt nicht mehr so, wie sie sich das vorher vorgestellt haben. Das Leben mit Jesus bricht sich Bahn. Das sind dann die Verse 25 bis 27. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf. Von allen Gefangenen lösten sich die Ketten. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und er wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief so laut, er konnte, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Wie geht das? Wie können Paulus und Silas in so einer schrecklichen Situation so stark sein? Wie können sie so ein übersprudelndes Leben haben? Wie können die sich so sehr freuen, wie wir uns nicht mal freuen können, wenn es uns gut geht manchmal? Wisst ihr, der Gottesdienst, den Paulus und Silas dort feiern, der muss nicht unbedingt mit Lobliedern angefangen haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das mit den Schmerzen und mit den Wunden, die sie hatten und wie sie da liegen in diesem dreckigen Loch und die Füße im Block und man kann sich ja dann nicht bewegen. Also du kannst ja nicht aufstehen oder irgendwas machen. Du liegst ja dann oder versuchst dann vielleicht zu sitzen oder so. Alles, die werden ja auch nicht gewaschen worden sein, die Wunden oder so. Da ist Dreck drinnen und alles und brennt und tut weh und das muss schrecklich gewesen sein. So ein Lobpreis kommt ja nicht einfach so aus uns Leuten raus. Und vielleicht war es am Anfang so, dass die sich Mut machen mussten, dass die dann gesagt haben, Silas gesagt hat, Paulus, doch, das schaffen wir, komm, Gott, Jesus ist bei uns. Und dann haben sie vielleicht am Anfang geweint und sie haben Jesus um Hilfe und um Kraft angefleht. Aber wisst ihr, egal wie das am Anfang losgegangen ist, das hat aufgehört mit Lobliedern. Dahin sind sie gekommen. Jesus hat ihnen so viel Kraft gegeben und ihnen so eine Vollmacht gegeben, dass sie da unten singen konnten. Und ich habe überlegt, was haben sie für Lieder gesungen? Und gedacht, vielleicht haben sie traurige Lieder gesungen, aber da steht, sie haben Loblieder gesungen. Das waren Loblieder. Am Ende waren es Loblieder, die sie gesungen haben. Wie auch immer ein Mensch zu sowas in der Lage sein kann. Wisst ihr, Jesus hat einmal gesagt, wer an mich glaubt, aus seinem Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das, so stelle ich mir das vor. Da sind diese Leute, Paulus und Silas, und sie glauben an Jesus. Und aus ihrem Leben, aus ihnen heraus sprudelt das Leben raus. Und das kannst du nicht einsperren. Alle Gefangenen hören das. Das ist ein Licht und das bricht aus. Und egal in welcher Dunkelheit sie stecken, dieses Licht, das in ihnen steckt, weil sie an Jesus glauben, das Licht, was Jesus in ihnen angezündet hat, dieses Licht, das leuchtet überall. Dieses Leben sprudelt aus ihnen raus und das Resultat ist eben genau dieser Lobpreis Gottes. Und da, wo man normalerweise nur Fluchen gehört hat oder Weinen vielleicht und Schmerzensschreie, da fängt jetzt dieses Licht Jesu an zu leuchten. Die Kerkermauern und die Felsenwände, die können einen Dienst, wie wir uns ihn vorstellen, töten. Aber sie können nicht das wahre Leben, das Jesus gibt, auslöschen. Und genau das passiert dann hier. Also da kommt es dann, wir kennen ja die Geschichte wahrscheinlich alle, es kommt zu einem Erdbeben und dieses heftige Erdbeben, Gott macht alle Türen auf, steht ausdrücklich drin und alle Ketten fallen runter, alles, Gott macht es so, dass nichts und niemand die mehr halten kann. Das Leben bricht sich Bahn. Und wisst ihr, dieses Leben mit Jesus, dieses Leben, was diese Männer haben, was sie dort in der Zelle gezeigt haben, das beeindruckt den Kerkermeister so sehr. Der eigentlich ja das Problem war, der ist ja das Problem, der hat sie ja da eingesperrt. Aber der ist so beeindruckt, der ist völlig erstaunt. Wie kann es sein, dass Menschen in so einer Situation so eine Vollmacht haben? Die haben was, was ich nicht habe. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie er sie dort reingeschmissen hat in das Loch. Und wie er, vielleicht haben sie ihm leid getan, solche armen kleinen Menschen. Ich hab's gut und die haben's schlecht. Und was musste er lernen? Die mit blutigem Rücken im Dreck liegen und die Füße im Stock, unter meiner Macht, die haben es besser als ich. Ich muss sie beneiden. Und er sagt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der beneidet die um das, was sie haben. Diese geschlagenen, geschundenen Leute, die misshandelt wurden und so aufs Schwerste, die beneidet er. Und er sagt, das, was ihr habt, dieses Leben, diese Kraft, das brauche ich auch. Wisst ihr, in den Nöten unseres Lebens zeigt sich, ob unser Glaube etwas wert ist. Wenn es uns schwer wird, dann zeigt sich, ob unser Glaube uns tragen kann. Wenn es leicht ist, dann kann man alles glauben und es hilft einem alles. Dann kannst du glauben, dass Geld dich glücklich macht. Wenn es gut läuft, dann fühlt sich das gut an und dann kannst du das auch glauben.
Erst wenn es schwer wird, merkst du, dass Geld dich nicht glücklich macht. Wenn du glaubst, dass Jesus dir Leben gibt, dann muss sich das beweisen, und zwar dann muss es sich dort beweisen, wo man stirbt. Da beweist sich, ob Jesus wirklich Leben gibt. Gibt Jesus dir wirklich Leben? Und der Kerkermeister hat gesehen, diese Männer, die hat man runtergesteckt in das Schrecklichste, was man sich nur vorstellen kann. Und dort hat sich bewiesen, dass ihr Jesus, dass der ihnen wirklich Leben gibt. Ein Leben, das besser ist als meins, obwohl ich hier der Chef bin im Kerker. Aber ich beneide die. Und dieser Kerkermeister, er bekehrt sich, er nimmt sie zu sich nach Hause, er wäscht ihnen die Striemen ab. Und sein ganzes Haus, seine ganze Familie, alle werden gläubig. Wisst ihr, nicht immer bekehrt sich der Kerkermeister und nicht immer wird am Ende alles gut. Und ich würde es gerne so ein bisschen jetzt abrunden, weil wir auch schon von der Zeit her so weit sind. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Jetzt gibt es neue Wege. Die Mächtigen der Stadt, die merken, die haben einen großen Fehler gemacht, weil Paulus ist ein römischer Bürger. Und man durfte einem römischen Bürger sowas nicht antun. Das war eine ganz, ganz schlimme, es war wirklich schlimm, was sie gemacht haben. Und Paulus hätte ihnen große Probleme bereiten können. Und sie entschuldigen sich voller Furcht persönlich bei Paulus. Und dann, wir springen einfach mal zu den letzten Versen. Und sie kamen persönlich und sie baten um Entschuldigung und führten die beiden hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Sie sagen, bitte geht einfach. Wir wollen euch hier nicht mehr haben. Ihr müsst weg von hier. Aber sie gingen vom Gefängnis aus zunächst zum Haus der Lydia. Dort trafen sie sich mit den Geschwistern und sie machten ihnen Mut. Und dann verließen sie die Stadt. Ich habe mir überlegt, ja, sie müssen weggehen. Aber das ist so, als ob wir, stellt euch das mal vor, als ob in Malchow hier Simon und die anderen Brüder, die das dort leiten, als ob jetzt irgendwas so Schreckliches passiert, dass sie weggehen müssen. Und sie haben, da sind ein paar Leute, die haben sich taufen lassen, aber die Leute kannst du doch nicht alleine lassen. Man muss doch mit ihnen arbeiten, du kannst sie doch nicht einfach dort lassen. Aber genau das ist es, was hier passiert. Das Missionsteam muss gehen. Die gehen weiter, sie gehen neue Wege. Wisst ihr, ich würde das gerne so ein bisschen abrunden und auch uns einfach auf eine Sache konzentrieren. Wir haben uns am Anfang gefragt, schau mal, wir sind alle kleine Diener Christi. Es gibt einen unendlichen Auftrag, aber Gott will uns gebrauchen für diesen Auftrag, egal wie klein wir sind. Aber wie sieht unser Auftrag aus? Und wir stellen uns unseren Auftrag manchmal vor auf eine bestimmte Art und Weise, aber das stirbt voll oft. Lassen wir uns nicht einreden, irgendetwas oder irgendjemand könnte unseren Dienst für Jesus hindern. Nichts und niemand kann unseren Dienst für Jesus hindern. Der Kerkermeister kann unseren Dienst für Jesus nicht hindern. Der Kerkermeister ist unser Dienst. Der ist unsere Aufgabe. Er ist uns von Christus zugewiesen worden. Wisst ihr, ich habe mir das so vorgestellt. Stellt euch mal vor, dass wir würden Josef fragen, Josef aus dem Alten Testament, und wir würden ihn sagen, und er sagt, ach, ich wollte Gott dienen, aber jetzt verkaufen die mich als Sklaven und ich kann jetzt Gott nicht mehr dienen. Ich wollte Gott dienen, jetzt stecke ich hier im Gefängnis. Ich kann Gott nicht dienen. Das alles hindert meinen Dienst für Gott. Nein, mein Freund, dass du verkauft wurdest und dass du im Gefängnis gelandet bist, das ist dein Dienst. Was sollte Abraham sagen? Er würde sagen, ich will Gott dienen, mein Leben, meine Familie für Gott weihen, aber ich habe keine Kinder. Gott schenkt sie mir nicht. Ich kann Gott nicht dienen, ich kann Gott meine Familie nicht weihen, solange ich diese Kinder nicht habe. Aber weißt du, der sagt mal, diese Kinderlosigkeit, die stört meinen Dienst für Gott. Aber jetzt mal ehrlich, die Kinderlosigkeit, das war doch genau sein Dienst. Das war doch genau seine Aufgabe. Oder Daniel im Alten Testament, dass er sagt, Mann, jetzt wurde ich verschleppt. Ich wollte Gott dienen. Ich liebe Gott. Ich will mein Volk von ihm erzählen. Und jetzt verschleppen die Babylonier mich und zwingen mich in ihre komische Schule, in ihre babylonische. Das stört alles meinen Dienst. Nein, Daniel, diese Verschleppung, die ist dein Dienst. Die ist deine Aufgabe. Jesus ist nicht darauf angewiesen, dass wir einen bestimmten Dienst haben, wie wir uns das vorstellen. Jesus will unser ganzes Leben. Er will unser Leben nicht nur im Sonnenschein, er will unser Leben genau da, wo wir im Kerker stecken und wo wir all die Dinge, die wir uns vorgestellt haben, nicht mehr machen können. All diesen Dienst, den wir uns vorgestellt haben, wo wir nicht mehr in der Lage dazu sind und wo wir vielleicht drüber klagen, jetzt wollte ich Gott dienen und ich kann nicht mehr. Und Jesus sagt, genau da will ich dein Vertrauen. Wenn dein Rücken brennt und du bewegungslos im Dreck liegst, dann will ich, dass du an diesem Platz ausharrst und dass du mir vertraust. An dem Platz, an dem ich dich hingestellt habe. Selbst wenn vor deiner Tür der Kerkerwächter steht und du dir wünschst, der wäre weg und du könntest raus und dienen. Er ist nicht dein Problem, der Kerkerwächter ist dein Dienst, deine Aufgabe. Eine Krankheit hindert uns nicht am Dienst für Christus. Und ich würde das dann einfach so sagen, eine Krankheit ist vielleicht genau mein Dienst für Christus. Der pflegebedürftige Angehörige, wo ich so viel Zeit investieren muss und wo ich so wenig anders machen kann, er hindert nicht meinen Dienst. Er ist mein Dienst für Christus. Die korrupten Behörden und ihre Schergen und ihre Kerkermeister, sie hindern nicht unseren Dienst. Die sind unser Dienst. An was hast du gedacht, als ich ganz am Anfang gefragt habe, was steht dir in deinem Dienst im Weg? Was ist das, was dich hindert? So, woran hast du da gedacht? Weißt du, ich glaube, wir müssen es umformulieren. In welchen Umständen musst du heute in seinem Namen, in Jesu Namen stehen? Welche Menschen sind deine Aufgabe? Vielleicht eine unerträgliche Aufgabe, eine schwere Aufgabe, eine Aufgabe, die du dir nicht vorstellen kannst, so wie der Kerkermeister, der die da ins Gefängnis wirft. Der ist ein Feind, aber er ist ihre Aufgabe. Wir müssen nicht fragen, was würde ich gerne für Jesus tun, was hätte, könnte, wollte ich gerne für Jesus tun. Das sind schöne Pläne, wir können uns gute Pläne machen, aber das ist alles immer nur hätte, könnte, wollte und so würde ich das gerne machen. Das ist immer unsere Vorstellung. Die Frage ist, was hat Jesus heute in dein Leben gestellt, wo du ihm dienen kannst, wo du dein Leben für ihn geben kannst, wo du dein Leben unter seine Hand demütigen kannst und ruhig dort warten und ausharren kannst, voller Vertrauen. Was gibt Jesus uns heute zu wirken? Nicht einen riesigen Dienst mit 1000 Bekehrten, sondern ein Loblied im Leiden. Vielleicht ist genau das, was Jesus von uns möchte. Ein freundliches Wort für den Kerkermeister. Vielleicht ist das der große Dienst, den wir leisten können. Ein Gebet für jemanden, der in Not ist. Ein Gespräch mit einem Menschen, dem wir begegnen. Das sind die Dinge, die Jesus uns oft gibt. Und diese Dinge kann niemand hindern. Wenn Jesus sie uns gibt, dann sind sie unsere Aufgabe. Wenn Jesus sie dir gibt, dann sind sie deine Aufgabe. Das bedeutet Mission. Sein Leben voll und ganz für Jesus zu geben und die Gelegenheiten zu suchen, die er uns gibt. Amen.